Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sendung, die sich auf zwei sehr verschiedene Weisen mit dem Körperlichen beschäftigt. Eine Erscheinung, die durchaus literarisch-philosophischen Charakter haben kann, wie wir später erfahren werden mit dem Essay »Das Zeitalter der Fitness, wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde« von Jürgen Marczukat, gerade erschienen im Frankfurter Verlag S. Fischer. Doch zuvor kommen wir zu einer der besonders problematischen Begleiterscheinungen, vornehmlich maskulin geprägter Körperpolitik. Wir kommen noch einmal, es ist unumgänglich, zum Hashtag MeToo, der virulent bleiben wird, auch in der Literatur, solange die hinter ihm stehenden Verwerfungen als offenbar erscheinen. Mareike Fallwickel, 1983 in Hallein bei Salzburg geboren, ist freie Texterin und Autorin, so nennt sie sich selbst auf ihrer Website. Sie textet für Verlage und Agenturen, bloggt über Literatur und schreibt Kolumnen für eine Salzburger Zeitung. Ihr Debütroman »Dunkelgrün fast schwarz« über eine Dreiecksfreundschaft erschien 2018, also im vergangenen Jahr, und wurde von der traditionellen Kritik eher reserviert aufgenommen, fand aber viele Leserinnen, war bei Bloggern beliebt und sowohl für den österreichischen Buchpreis als auch für das Lieblingsbuch der Unabhängigen nominiert. Jetzt liegt der zweite Roman von Mareike Fallwickel vor. Das Licht ist hier viel heller, heißt er, und bereits der Klappentext verspricht einen soghaften Roman über das Gelingen und Scheitern von Beziehungen, über Männer und Frauen und alles, was sie sich einander antun. Dina Netz hat »Das Licht ist hier viel heller« von Mareike Fallwickel gelesen.
Mareike Fallwickel traut sich, 2 Jahre nach Ausbruch der Debatte einen MeToo-Roman vorzulegen. Das wirkt erst einmal allzu berechnend, so als wolle sie noch eine Welle surfen. Spätestens seit der Diskussion um Karin Köhlers Roman »Miroloy« ist man als Kritikerin auf diesem Ohr hellhörig. Und doch hat »Das Licht ist hier viel heller« als Beitrag zur MeToo-Debatte seine Berechtigung. Mareike Fallwickel erzählt überzeugend aus der Perspektive eines Täters und 2er Opfer. Der Schriftsteller Maximilian Wenger hatte vor langer Zeit nicht ganz einvernehmlichen Sex mit der gerade 18-jährigen Tochter eines Kollegen. Ein Racheakt, denn der andere hatte ihm einen wichtigen Literaturpreis weggeschnappt. Die Angelegenheit geriet in Vergessenheit, weil die Zeiten damals andere waren. Wenger behandelt Frauen allerdings bis heute herablassend und berechnend.
Ist es für Frauen nicht das Natürlichste der Welt, sich dem Stärkeren zu unterwerfen? Hat die Natur der Frau nicht sogar die Lust an der Unterwerfung mitgegeben? Das ist doch der beste Beweis dafür, dass das ursprüngliche Verhalten von Mann und Frau bar jeder Zärtlichkeit war. Dass dieses Verzärtelte eine Erfindung der Neuzeit ist, um Romantikwochenenden mit Heublumenbädern zu verkaufen.
Kein Wunder, dass Wenger sich zu Beginn des Romans in einem kleinen Apartment wiederfindet, da die Gattin ihn aus dem gemeinsamen Haus geworfen hat. Genau wie die alten, weißen, weinerlichen Macho-Männer in Romanen von Martin Walser oder Bodo Kirchhoff ist Maximilian Wenger zwar abstoßend, aber Fallwickel schafft es, auch ein gewisses Verständnis für ihn zu wecken, ihn als Kind seiner Herkunft und seiner Zeit zu zeichnen. Nicht zuletzt beschreibt sie ihn als einen Hadernden, der seine Familie nicht verlassen wollte, der gern ein herzlicheres Verhältnis zu seinen Kindern hätte, der aber schlicht nicht weiß, wie er es anstellen müsste. Wie differenziert Fallwickel diesen Unsympath Wenger darstellt, verdient Anerkennung. Wenger ist zwar eine laute Stimme in diesem Roman, aber Fallwickel hat ihm 2 starke weibliche gegenübergestellt. Die eine gehört Wengers Tochter Zoe, fast 18-jährig, die unter dem Auseinanderbrechen ihrer Familie leidet, sich nur von ihrem Bruder verstanden fühlt, unglücklich in Jonathan verliebt ist und nach ihrer beruflichen Zukunft sucht. Sie erlebt einen sexuellen Übergriff. Katalysator der nun folgenden Geschichte sind Briefe, die Maximilian Wenger in seinem Briefkasten findet und die eigentlich an seinen Vormieter adressiert sind. Geschrieben hat sie eine Frau, die auf äußerst grausame Weise Opfer männlicher Gewalt wurde. Wenger liest die Briefe, auch Zoe bekommt sie in die Hand. Für sie werden sie zum Auslöser, sich endlich gegen die Opferrolle aufzulehnen.
Ich kann nicht warten und zusehen, wie die Jahre vorbeiziehen, bis ich irgendwann so bin wie diese Frau. Über und über voll mit schwarzer Paste, gelähmt, außen und innen.
Zoes Entwicklungsschritte sind zum Teil ein wenig erstaunlich. Trotzdem, die junge Frau ist eine überzeugende Sympathieträgerin, auch weil Fallwickel sie zur Ich-Erzählerin gemacht hat, während über Wenger in der 3. Person erzählt wird. Auch bei Maximilian Wenger bewirken die Briefe, die gar nicht ihn meinen, einen Aufbruch. Er war einst ein erfolgreicher Bestsellerautor, sitzt aber nun mit Schreibblockade in seiner versifften kleinen Wohnung. Er lässt sich von den Briefen nicht nur inspirieren, er schreibt sie sogar ab. Dieser Wenger ist toll dreist und er kommt einmal mehr damit durch. Gegen Ende von »Das Licht ist hier viel heller« jagt er auf der Frankfurter Buchmesse von Termin zu Termin. Mareike Fallwickel spart nicht an ätzender Häme für den Literaturbetrieb. Die Buchmesse zum Beispiel riecht bei ihr nach Hektik und Geltungsdrang. Dass Mareike Fallwickel Texterin ist, also Sprache ganz bewusst für Werbezwecke einsetzt, merkt man ihrem Buch an. Jeder Satz sitzt und fast jeder ist auf Pointe geschrieben. Das wirkt manchmal ein bisschen angestrengt, aber die Pointen sind oft witzig, die Dialoge sitzen, zum Beispiel die zwischen Vater und Tochter.
Und? Fragt Papa. Was gibt's Neues? Meine Gabel zieht eine Spur durch die Butternockerl. Essen kann ich sie nicht. Mein Magen ist voll von der Enttäuschung wegen Jonathan. Es passt nichts hinein. Niemand antwortet Papa. Was ist los? Fragt er zwischen zwei Bissen. Ich kann das halb zerkaute Zeug in seinem Mund sehen. Hast du keinen Hunger? Ich schüttle den Kopf. Sonst freust dich doch so, wenn's Fleisch gibt. Ich nicke. Hast du Ärger mit den Lehrern? Ich schüttle wieder den Kopf. Probleme mit deinem Freund? Ich stehe auf und gehe rüber zur Couch. Schön, dass man so tiefgehende, ausführliche Gespräche mit dir führen kann, ruft Papa mir nach. Du mich auch, rufe ich.
Programmatisch heißt es im Buch, dass Worte scharf sein können wie Messer. Und so setzt Mareike Fallwickel sie auch ein. Das Hauptproblem des Romans ist, dass Mareike Fallwickel zu viel will. Die alten weißen Männer bekommen ihre Portion MeToo ab. Eine Frau bekommt Raum für die Schilderung ihrer Qualen nach einer Vergewaltigung. Der Literaturbetrieb wird als Jahrmarkt der Eitelkeiten gebrandmarkt, ebenso die sozialen Netzwerke. Fallwickels Buch ist außerdem Künstlerroman, Familienroman und Entwicklungsgeschichte. Wahrscheinlich kann man noch einige Aspekte mehr finden. Das Licht ist hier viel heller, ist überfrachtet, zu plakativ und auch ein bisschen länglich. Dennoch liest man Mareike Fallwickels Buch über weite Strecken gern und das hat mit ihrem Umgang mit den Figuren zu tun. Sie gibt ihnen jeweils eine eigene Sprache, zeichnet die Charaktere detailliert in ihren Stärken und Schwächen. Und im Unterschied zu Maximilian Wenger hat Fallwickel etwas Wichtiges begriffen, dass man die Nebenfiguren beachten muss.
Wenn Wenger an seine Kinder denkt, dann wie an Nebenfiguren in einem Roman.
Heißt es einmal. Zu spät wird Wenger klar, dass, wenn man die Nebenfiguren vernachlässigt, das Ganze zusammenbricht. Mareike Fallwickel tritt nicht in diese Falle, sie verhilft auch den Nebenfiguren zu ihrem Recht. Zoes schwuler Bruder, die nur online anwesende Mutter, der junge Schweizer Liebhaber werden genau entwickelt. Fallwickel stellt ihre Schwächen genüsslich aus, aber man spürt, dass sie ihre Figuren zu jeder Zeit ernst nimmt. Mareike Fallwickels Roman entfaltet seine Wirkung in Etappen. Erst liest man ihn neugierig, weil man mehr über die interessanten Figuren wissen will. Dann kommt der Ärger, weil die vielen Botschaften nerven, die einem das Buch um die Ohren haut. Und mit etwas Abstand reift die Erkenntnis, dass »Das Licht ist hier viel heller«, ein zu stark programmatischer und zu nah am Zeitgeist segelnder, aber doch ein bemerkenswerter Roman ist.
Dina Netz über Mareike Fallwickel, »Das Licht ist hier viel heller«, Frankfurter Verlagsanstalt, 384 Seiten, 24 Euro. Und wir kommen zum guten Körper. Wir kommen zu den Phänomenen Fitnesskultur, Body Positive und damit zu der sehr aktuellen Frage, wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde. Fitnessstudios boomen. Personal Trainer bieten ihre Dienste an. Manager mutieren zu Marathonläufern, Politik und Medien. Predigen in seltener Eintracht den Spaß an Bewegung und gesunder Ernährung. Nur, was steckt hinter diesem Hype? Der Erfurter Historiker Jürgen Matschukat beschreibt in seinem neuen Essay die Geschichte der Fitness seit tatsächlich Charles Darwin. Dieser benutzte Fit und Fitness noch im Sinn von passend. Heute steht Fitness jedoch für den unbedingten Willen zur Selbstoptimierung. Matschukats Essay liefert Jahrzehnte nach Michel Foucaults Erkenntnissen zur Körperpolitik eine spannende und lehrreiche Bilanz zum Verhältnis von Körper und Macht im neoliberalen Zeitalter. Thomas Palzer hat das Buch gelesen.
Der Teppich, der vorne ausgerollt wird, rollt sich gewöhnlich hinten wieder ein. Als im Anschluss an die Ära der Lebensmittelkarten Nachkriegsdeutschland von der sogenannten Fresswelle erfasst wird, beginnt im Verborgenen die Sorge um die Gesundheit zu gedeihen. In den USA werden es immer mehr Stimmen, die vor dem konsumfreudigen Lebensstil der 1950er warnen, die hinweisen auf die Verweichlichung und Korrosion des kapitalistischen Körpers durch Fernseher, Auto und Rolltreppe. In den westlichen Gesellschaften nimmt ein Prozess seinen Anfang, der im Lauf der Zeit die Mitglieder immer stärker in die Pflicht nimmt und gestreng zur Sorge um sich anhalten wird. Und so kommt es, dass Dicksein, was einst Zeichen für Wohlstand war, heute buchstäblich als Armutszeugnis gilt. Wenn heute die Neurologie gewisse psychische Defekte nicht mehr als etwas betrachtet, das unbedingt behoben werden muss, dann hat dieser biopolitische Prozess einen neuen Kulminationspunkt erreicht, dann wird nämlich sogar der seelische Defekt zur Chance umgedeutet. Mach etwas aus dir, lautet demnach der unausgesprochene Imperativ, der zur neoliberalen Gesellschaft und ihren Idealen passt. In der Krankheit wird mit einem Mal ein Rohstoff gesehen, den man womöglich für das eigene Leistungsportfolio ausbeuten kann, Resultat eines gesellschaftlichen Imaginären, das unermüdlich zur unermüdlichen Arbeit an sich selbst aufruft. Am Ende steht die Einsicht, dass auch die Krankheit nichts anderes ist als Ressource. Dass diese Umdeutung zur Voraussetzung hat, dass der gesunde Körper längst in die Pflicht genommen ist, versteht sich von selbst. Spätestens seit der Gesundheitswelle in den 1970ern und dem von Jane Fonda ventilierten Aerobic-Wahn in den 1980er Jahren ist Gesundheit etwas, das erarbeitet und geleistet werden muss. Seitdem tracken wir alle uns unentwegt selbst, einfach um immer auf dem Laufenden zu sein, um Gesundheit und Fitness des Körpers im Griff zu haben.
Die 1970er Jahre brachten nicht nur die Wende hin zu weniger staatlicher Regulierung, den Bürgerinnen und Bürgern wurde überdies fortan mehr Eigenverantwortung abverlangt, auch für den eigenen Körper, dessen Fitness und Leistungsfähigkeit. Entsprechend gewann im Gleichschritt mit dem Billigzeitalter ein Diskurs an Dynamik, der von den Menschen immer dringlicher forderte, richtig zu essen und sich gut zu ernähren, sich um den eigenen Körper und sich selbst zu kümmern.
Wie konnte es nun so weit kommen, dass Fitness zum Credo der Gegenwart wurde? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Erfurter Historiker Jürgen Marczukat in seinem neuen Essay unter dem Titel »Das Zeitalter der Fitness«. Fakt ist, um 1970 herum, also vor 50 Jahren, besaß noch kaum ein Erwachsener ein Fahrrad und die Zahl der Fitnessstudios konnte man in den USA wie erst recht hierzulande an einer Hand abzählen. Marczukats Antwort, die Kultur der Fitness ist wie die damit einhergehende Furcht vor Fatness Teil eines gesellschaftlichen Wandels, bei dem weniger auf Gemeinschaft gesetzt wird, denn auf Selbstverantwortung. Was zur Folge hat, dass beispielsweise in den USA nur 10 Jahre später, Anfang der 80er Jahre, jährlich 30 Milliarden Dollar für Laufschuhe, Energydrinks und andere Utensilien ausgegeben werden. Nachdem, so der Autor Darwin Mitte des 19. Jahrhunderts den Ausdruck »Survival of the Fittest« von dem Sozialphilosophen Herbert Spencer übernommen und weltberühmt gemacht hat, wandelt sich in der Folge die Bedeutung des Begriffs. Fitness wird zu etwas, das aktiv herbeigeführt werden kann. Doch meint Fitness zur Zeit Darwins noch etwas eher Passives, nämlich Zweckmäßigkeit oder Passförmigkeit. Berühmt geworden und in aller Munde dynamisiert sich der Begriff jedoch und nimmt eine modulierte Geltung an. So geht es in den deutschen Übersetzungen nach 1900 plötzlich nicht mehr um das Überleben des Passendsten, sondern um das Überleben des Tüchtigsten. Fitness gilt nun als unabdingbare Voraussetzung, um Erfolg zu haben. Fitness wird zu etwas, um das man sich kümmern und bemühen muss. Man hat sie sich zu erarbeiten, sie ist nicht einfach gegeben. Die Idee des Wettbewerbs wird so zum Ordnungsprinzip der Natur erhoben. Nietzsche meint dazu bissig, dass die Ellenbogenmoral des Büros mit dem Darwinismus erfolgreich in die Natur hineinverlegt worden sei. Fitness, der Begriff taucht im Deutschen zuerst in den 1960er Jahren auf, wird in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Antidot des Wohlstandsbauchs und fängt an, dabei Differenzen zu produzieren, nämlich zwischen denen, die an sich arbeiten und fit sind, und den anderen, die faul sind und fett bleiben. Dem spielt in die Hände, dass seit Beginn des 20. Jahrhunderts eugenische Betrachtungen angestellt werden, die zur Verbesserung des Menschen beitragen sollen.
Wissenschaftlich wie politisch war die Eugenik anerkannt und etabliert und keinesfalls ein Spielfeld randständiger Rassisten. So beschwor der renommierte US-amerikanische Soziologe D. Colin Wells im Jahr 1907 im angesehenen American Journal of Sociology, eugenisches Denken müsse zur neuen Religion moderner Gesellschaften werden und zu einem entsprechend politischen Handeln führen. Im selben Jahr verabschiedete der Staat Indiana in den USA ein erstes Eugenikgesetz, also bereits geraume Zeit vor Deutschland und anderen europäischen Ländern.
Selbstoptimierung und Verbesserung sind prinzipiell eugenisch, zielen sie doch darauf, theoretische Konzepte auf die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik anzuwenden. Foucault schafft dafür den Begriff Biopolitik. Man denke an den seinerseits zum Skandal erklärten Essay von Peter Sloterdijk aus dem Jahr 1997, der den schönen Titel trägt »Regeln für den Menschenpark«. Zu den ersten Regeln zählt die Arbeit an sich selbst. Sie ist zentral für den Begriff Fitness.
Halb belustigt, halb bewundernd berichtete der Spiegel im Februar 1980 über einen neuen Trend in amerikanischen Unternehmen. Sogenannte Workouts während der Mittagspause wurden dort immer beliebter. Bei Boeing an der amerikanischen Westküste joggte man durch ein Tunnelsystem unter den Fabrikhallen. Bei Prudential Insurance, einem Versicherungs- und Finanzkonzern an der Ostküste, gab es trendige Fitnessgymnastik auf dem Wolkenkratzerdach.
Auch die volkswirtschaftliche bzw. nationale Ebene wird unter dem Aspekt der Fitness gesehen, weshalb die Verbindung zwischen individuellem Gesundheitsbewusstsein und nationaler Leistungsstärke enger geknüpft wird, was wiederum zu international vergleichenden Untersuchungen anreizt, zum allgegenwärtigen Ranking. Herz- und Kreislauferkrankungen, Adipositas, Krebs, das sind die Marker, die für den biopolitischen Score einer Bevölkerung verantwortlich gemacht werden und damit für die volkswirtschaftlichen Kosten, die bestimmte Lebensweisen verursachen. Mithin rückt also die Ernährung in den Blickpunkt. Seitdem wird Nahrung als Energieversorgung konzipiert, als Lieferant für Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe. Diese Verwissenschaftlichung eines Bedürfnisses, das weit mehr ist als ein solches, nämlich Genuss, Kultivierung, Geist, hat dazu geführt, dass wir keinen Wein mehr trinken, sondern Alkohol, und kein Honigbrot mehr essen, sondern Kalorien zu uns nehmen. Auf der anderen Seite boomen Fertiggerichte und Lieferdienste, die Zeit sparen und die Mühe des Kochens für erledigt erklären. Außerdem, wer kocht schon gern mit der Kalorienwaage? So greift eins ins andere. Was einmal kulinarische Kunst war, wird so lange gewogen und gemessen, also auf seine intrinsischen Leistungsträger reduziert, bis es zur Astronautennahrung verdampft ist, allerdings unbedingt gesund. Marchukats Essay ist ein lehrreicher und unterhaltsamer Parcours durch die Begriffsgeschichte der Fitness, von Darwin bis heute und zur unmittelbaren Gegenwart, wo das Paradigma, dass Fatness unvereinbar mit Fitness ist, Risse bekommen hat. Stichwort Body Positivity. Defizienz als Ressource. Vor allem in den USA fordern Frauen dicke Models auf die Cover. Eine deutsche Frauenzeitschrift hob eine Zeit lang ganz normale Frauen aufs Titelbild. Und das Leben des Couchpotatos darf als moderne Form des Widerstands begriffen werden. Ehedem ein eher deskriptiver Begriff, ist Fitness aller inneren Dynamik zum Trotz zur unbedingten Norm mutiert, politisch hoch aufgeladen, wenn man an die Fettaktivistinnen denkt, die sich mehr und mehr Gehör verschaffen. Das Zeitalter der Fitness, ein lesenswerter Essay, den man, einziger Einwand, um ein Drittel hätte ohne Verluste kürzen können.
Thomas Palzer über Jürgen Marchukat, das Zeitalter der Fitness, wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 352 Seiten, 25 Euro. Mehr Literatur gibt es heute ab 20.30 Uhr in unserer Deutschlandfunk-Lesezeit mit Jochen Beise, Panikraum Erde, Episode 14, einer sehr skurrilen Story aus dem Inneren einer noch im Bau befindlichen gigantischen Statue. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem: Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Wo künstliche Intelligenz sich irrt, warum uns das betrifft und was wir dagegen tun können. Ein wichtiges Thema auch für die Literatur. Wir erinnern uns an die Eröffnungspressekonferenz der Frankfurter Buchmesse vor 2 Wochen. Dort war Francis Gurry, der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum, und erinnerte daran, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass in absehbarer Zeit auch Romane möglicherweise von KI geschrieben werden. Die Moderation hat gleich Ralf Krauter, und hier verabschiedet sich Jan Drees.